Ja, freue mich mal wieder hier sein zu können. Aber vielleicht wart ihr auch nicht da, habt gar nicht gemerkt, dass ich nicht da war. Auf jeden Fall geht es heute nochmal weiter mit der Predigt über Zeit mit dem Retter zu verbringen. Unser Thema, das wir lateinisch gewählt haben, Tempus Salvatoris, Zeit mit dem Retter. Und morgen Abend ist ja dann der letzte Tag des Jahres und dann in der Nacht geht's hinüber in das neue Jahr. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich immer gut, immer mal wieder so sich einen Zeitpunkt zu setzen, wo man sich mal ein paar Fragen stellt, ein paar Fragen auch, wie ist eigentlich das vergangene Jahr gelaufen? Und ich habe euch mal drei Fragen mitgebracht, möchte euch gleich sehr steil in die Predigt mit hineinnehmen, um euch mal über folgende Fragen Gedanken zu machen. Und Markus, die Folien bitte langsam klicken, ich sage dann immer, wenn die nächste kommt. Also die erste Frage, die ich euch stellen möchte, und ich gebe euch auch Zeit dazu, euch da Gedanken drüber zu machen. In welcher Situation hast du im vergangenen Jahr zu Gott gebetet? Waren das eher akute Hilfs- und Notgebete oder hattest du regelmäßige Gebetszeiten? Könnt jetzt für euch so eine Liste durchgehen und mal überlegen. Dann mal die nächste. Wann hast du in der Bibel gelesen und was hast du in der Bibel gelesen? Hast du ein System, die Bibel zu lesen, oder liest du eher kreuz und quer? Auch da mal kurz sich Gedanken machen. Und dann noch die dritte. Was hast du Neues in der Bibel entdeckt? Wurde dein Bibelwissen erweitert? Wie hatten diese neuen Entdeckungen aus der Bibel Auswirkungen auf dein Denken? Und wie hatten diese neuen Entdeckungen aus der Bibel Auswirkungen auf dein Verhalten? Da nochmal kurz sich Zeit nehmen. Warum sind diese Fragen so wichtig? Diese Fragen, das sind ja fast schon Coaching-Fragen, diese Fragen helfen uns, in unserem eigenen Leben mal einen Schritt zurückzutreten und so eine Außenperspektive einzunehmen. Das heißt, ich sehe mich selber und überlege mir dazu, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Und an dem Punkt jetzt mit drei Fragen, die das geistliche Leben betreffen, wie lebe ich eigentlich mein geistliches Leben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mal innehalten, kurz mal pausieren, auch in dem ganzen schnellen Leben, das wir immer mehr auch so erleben, dass wir mal innehalten und uns überlegen, was tun wir eigentlich? Und ich denke, dass erst wenn wir unser Leben und das, was wir tun, auch ein Stück weit reflektieren, dass wir dann auch erst in eine Position kommen, wo wir sagen können, aha, das hat mich zu etwas Positivem geführt, dann kann ich das ja wiederholen und das hat mich eher zu etwas Negativem geführt und deshalb muss ich das verändern. Wenn wir nie an den Punkt kommen, dass wir das, was wir tun, reflektieren, dann sind wir immer ein Spielball der äußeren Umstände, wir sind immer nur dabei zu reagieren, anstatt unser Leben mit Gottes Hilfe aktiv zu gestalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ab und zu mal Zeit nehmen, bei uns sind, unser Leben anschauen und überlegen, was tun wir eigentlich? Und wozu führt das, was wir tun? Und unter diesem Aspekt der Predigt Tempus Salvatoris, Zeit mit dem Retter, wollen wir uns genauso Zeit nehmen, das Leben zu reflektieren aus den Augen Jesu. Was sagt Jesus darüber, wie du dein Leben gestaltest? Was sagt Jesus mir? Was ist gut? Was hilft mir, ihm näher zu kommen? Was ist förderlich? Und was sind eher die hinderlichen Dinge, die mich von Jesus wegbringen. Und dazu möchte ich, dass wir uns zusammen einen Vers anschauen, der steht im Korintherbrief. Ich habe ihn auf der Folie mitgebracht. Und an dem möchte ich heute Morgen ein Stück weit auch meine Predigt aufbauen. Es ist der Vers 16 aus dem 4. Kapitel 2. Korintherbrief. Paulus schreibt darin: Darum verlieren wir nicht den Mut. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Und ich weiß, ich reiße hier diesen Vers komplett aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext, und das sollte man eigentlich als guter Prediger nicht tun. Aber ich glaube, dass dieser Vers in sich, auch ohne dass wir den Kontext kennen, ein Prinzip widerspiegelt, worauf ich heute Morgen eingehen möchte und was sehr gut zur Predigtserie Zeit mit dem Retter passt. Und es sind hier zwei Begriffe, die uns heute Morgen beschäftigen. Und zwar sind das die Begriffe vom äußeren Mensch und vom inneren Mensch. Also äußerer Mensch und innerer Mensch, die Paulus hier gebraucht. Der äußere Mensch, so sagt Paulus, wird aufgezehrt oder der verfällt. Wir können das ruhig mal stehen lassen, genau. Also das menschliche Dasein geht unweigerlich dem Tod entgegen. Wenn eins sicher ist in unserem Leben, ist, dass wir alle mal sterben. Und die, die schon fortgeschritteneren Alters sind, die spüren auch die Belastungen und die Vergänglichkeit des Lebens. Also dieser äußere Mensch, das ist der irdische Leib, der von den Eltern gezeugt ist und der sich im Tod letztendlich von der Seele trennt. Und dann spricht Paulus von dem inneren Menschen. Und dieser innere Mensch, der steht für den Teil meiner Persönlichkeit, der mit Gott in Verbindung kommen kann. Paulus konkretisiert an der Stelle nicht, was der innere Mensch ist, und auch an anderen Stellen tut er das nicht. Er sagt einfach nur, es ist nicht der äußere Mensch. Aber wenn wir in den Kontext der Bibel schauen und uns anschauen, was dieser Begriff bedeuten könnte, dann finden wir ein paar Eigenschaften, die ich euch mal nennen möchte. Der innere Mensch, das ist der Teil, der mit Gott kommuniziert. Der innere Mensch, das ist der Teil, zitiere mal Kolosser 1, 27, in dem Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in dir wohnt. Das ist der innere Mensch. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes, dort wo Gott seine Wohnung in dir nimmt. Der innere Mensch ist der Teil, der inmitten bedrückender Umstände den Frieden Gottes empfinden kann und er weiß, dass Jesus ihn nicht verlassen hat und auch nie verlassen wird. Und Paulus schreibt, Paulus schreibt, dass dieser innere Mensch tagtäglich erneuert wird. Er verfällt nicht. Wie auch immer die Umstände sein mögen, wie auch immer unser Umfeld ist, wie auch immer unser leiblicher Mensch, unser Leib, wie es dem geht, der Innere hat immer genug Kraft, um bei Gott zu bleiben, um dort zu sein. Er ist immer diese offene Andockstelle für den Geist Gottes, dass Gott uns führen, lenken und leiten kann. Und so wie der äußere Mensch Pflege und Aufmerksamkeit braucht, wie Essen, Trinken, Sport, Waschen, was auch immer, so braucht auch der innere Mensch Pflege und Aufmerksamkeit, dass er wachsen kann. Und da möchte ich genauer heute mit euch hinschauen. Was können wir tun, damit dieser innere Mensch sich tagtäglich erneuert, dass wir ihn pflegen, dass er mehr wird, dass er wachsen kann? Obwohl Paulus an der Stelle und auch an anderen Stellen nicht sagt, was der innere Mensch tatsächlich für ihn in der Definition bedeutet, so gebraucht er den Begriff inneren Menschen doch immer wieder Im Römerbrief tut er das und auch im Epheserbrief. Und zusammen möchte ich mal mit euch die Stelle im Epheserbrief anschauen. Dort schreibt Paulus: Deshalb beug ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also Paulus beugt seine Knie, das heißt, ich bete für euch, dass der Vater im Himmel euch Kraft gebe, um euch zu stärken, durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Und wenn der Vater im Himmel das tut, dann wohnt Christus mehr und mehr durch den Glauben in unseren Herzen. Oder um es andersrum auszudrücken, wenn Christus in deinem Herz ein festes Fundament findet, wenn er dort Wohnung nimmt und einzieht, dann wird dein Glauben kraftvoll werden, weil sein Geist, also der Geist des Vaters, der Heilige Geist, dich an deinem inwendigen Menschen stärkt. Also es ist quasi so wie ein bisschen so ein Kreislauf. Ja? Wenn Jesus in dir wohnt, wirst du gestärkt durch den Geist Gottes, und wenn dich der Geist Gottes stärkt, dann wohnt Jesus mehr in deinem Herzen. Wie kann das ganz konkret aussehen? Im Herbst 2014, ich war damals selbstständig als Berater, da ging es mir nicht so gut. Keine Aufträge, keine Perspektive und vor allem keine Zeit mit dem Retter. Das hat damals bei mir keine Rolle gespielt. Und es ging mir so schlecht, dass ich innegehalten habe und mich gefragt habe, was war eigentlich meine glücklichste oder meine beste oder meine schönste Zeit in meinem Leben so in den letzten 20, 25 Jahren? Und ich bin darauf gekommen, dass es die Zeit war, in der ich mich als 22-Jähriger für ein Leben mit Jesus entschieden habe, und die ersten Jahre, wie sich dort mein geistliches Leben entwickelt hat. Und in dieser Zeit ist einiges passiert, was für mich völlig neu war. Ich habe für mich Lobpreismusik entdeckt. Amy Grant war so die erste Lobpreis-CD, die ich mir gekauft habe, El Shaddai. Michael W. Smith, Keith Green, völlig begeistert, aber auch Andre Crouch. Wenn ihr Andre Crouch nicht kennt, dann habt ihr was verpasst. Er ist so der Vater der modernen Lobpreismusik. Und den ganzen Tag lief in meiner Freizeit diese Art von Musik. Ich wusste überhaupt nicht, was in den Charts da gerade modern war, sondern das war meine Musik. Und ganz zu Beginn meines Glaubenslebens, da habe ich mir von meiner Mutter ihre Bibel, die Gute Nachricht, ausgeliehen. Und dann kam für mich irgendwann der Zeitpunkt, dass ich mir eine eigene Bibel gekauft habe. Und so nach dem Motto ausgewählt, möglichst groß, möglichst gut, habe mir dann die Thomson Studienbibel gekauft. Das ist so ein fettes Teil. Und habe mir so Spezial-Highlighter gekauft, die nicht durch die Seiten durchdrücken, und habe angefangen, meine Bibel anzustreichen, dort alles zu entdecken, was für mich neu war, und habe dann in dieser Zeit auch zum ersten Mal meine Bibel von vorne bis hinten durchgelesen. Und dann hatte ich einen Freund, der war bei uns in der Gemeinde, war der Zivildienstleistender, der Markus. Er hatte sehr viel Zeit, und ich war damals in der Ausbildung als Banker, ich hatte auch viel Zeit. Und wir haben uns fast jeden Tag getroffen, und es ging ganz oft ging es um unsere Entdeckungen in der Bibel, und wir haben uns ausgetauscht und über schwierige Bibelstellen nachgedacht, und wir waren einfach im Gespräch über die Bibel. Und dann so nach einigen Monaten bin ich dann auch eingestiegen in die Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde. Wir waren drei Jugendleiter, der Markus, der Michael und ich. Wir haben uns jeden Freitag um 17 Uhr für eine Stunde zum Gebet getroffen. So radikal waren wir als Anfang 20-Jährige. Es war unheimlich inspirierend, und wir haben dort wirklich beten gelernt, so zu dritt mal so eine Stunde im Gebet abzudecken. Und es war einfach eine unheimlich intensive und schöne Zeit. Und ich habe gemerkt, all das waren Aspekte, die meinen inneren Menschen enorm auferbaut haben. Bibel lesen, beten, Lobpreis hören, im Austausch sein mit anderen Gläubigen. Und das waren definitiv einige der Faktoren, warum es mir in meinen ersten Jahren im Glauben auch so gut ging. Ich hatte mir Zeit für den Retter genommen, Gemeinschaft mit Jesus. Ich hatte Jesus viel Raum in meinem Herzen gegeben, so wie es hier in der Epheserstelle heißt. Und dadurch wurde mein Glaube mehr und mehr gestärkt und der innere Mensch konnte wieder wachsen. Für die Predigtvorbereitung haben wir jetzt ein paar mehr Gedanken gemacht, aber im Herbst bin ich vom Grundsatz her zu den gleichen Erkenntnissen gekommen, dass ich diese guten Zeiten da hatte, weil ich einfach mein geistliches Leben ausgelebt habe. Und nichts von dem, was ich da am Beginn meines Glaubenslebens so selbstverständlich tagtäglich verfolgt habe, habe ich im Jahr 2014 getan. Das war alles Stillstand, lag brach. Und ich habe eins verstanden, wenn ich möchte, dass sich in meinem Leben etwas verändert, dann muss ich Dinge anders machen. Das wird kein anderer für mich übernehmen, dann muss ich etwas tun. Das Erste, was ich getan habe, war, ich habe wieder angefangen, Lobpreismusik zu hören. Nicht mehr Radio zu hören, wenn ich im Auto unterwegs war, sondern wirklich bewusst Lobpreis-CDs mitzunehmen. Und das habe ich gemerkt. Es tut meinem Geist, meiner Seele gut. Ich habe wieder angefangen, jetzt hatte ich mittlerweile eine Hoffnung für alle. Versteht sich leichter als Luther. Angefangen, dort wieder regelmäßig zu lesen. Und wir sind als Ehepaar mit einem oder zwei oder mehreren Kindern wieder regelmäßig in Gottesdienst gegangen. Wir haben wieder sonntags die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gesucht. Wir hatten dort geistlichen Input und haben uns unserem inneren Menschen wieder zugewandt. Dein innerer Mensch wird nicht auferbaut, wenn du ihm keine Nahrung zuführst. Das kann nicht funktionieren. Dein innerer Mensch, der kann nicht wachsen, wenn du ihn nicht hegst und pflegst. Wie viel Nahrung dein innerer Mensch bekommt, das bestimmt in deinem Leben nur einer. Du selbst. Nur du bestimmst, wie es deinem inneren Menschen geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder innehalten und reflektieren, zur Ruhe kommen, uns Zeit mit dem Retter nehmen, mal einfach all das sein lassen und fragen, hey, bin ich eigentlich auf dem Weg, den ich gehen möchte? Lebe ich eigentlich mein Christsein so, wie mir das wichtig ist, wenn mich jemand fragt? Und was tue ich dafür, dass mein innerer Mensch Tag für Tag erneuert wird? Für mich persönlich, und damit meine ich jetzt wirklich mich, das muss jeder für sich selber wissen, jetzt meine ich wirklich mich, wie ich das lebe, ist, dass ich einfach jeden Tag in der Bibel lese. Das ist für mich Standard. Und dass ich regelmäßig bete, das ist für mich auch gesetzt. Das gehört für mich zu meiner täglichen Erneuerung. Außerdem gehört dazu, Lobpreismusik zu hören, das tut einfach meiner Seele gut, auch manchmal bei der Arbeit. Und Teil einer Gemeinde zu sein, wo ich regelmäßig mit meinen Geschwistern zusammenkomme, das ist für mich auch ganz wesentlich. Was ist es für dich, das deinen inneren Menschen tagtäglich erneuert? Was ist es für dich, was deinen inneren Menschen tagtäglich erneuert? Wie zu Beginn der Predigt gesagt, geht es morgen Nacht in ein neues Jahr. Und leider sind ja die guten Neujahrsvorsätze so ziemlich in Verruf geraten. Also man muss sich ja fast schon verstecken, wenn man sich einen Neujahrsvorsatz macht. Weil jeder schreibt darüber, dass es ja eigentlich nichts bringt und so weiter und so fort. Und in der Regel werden sie gebrochen, früher oder später, richtig? Und dennoch glaube ich, dass es gut ist, dass wenn wir innehalten und reflektieren und zur Erkenntnis kommen, dass sich etwas verändern soll, dass wir uns dann ein Ziel setzen. Ob das jetzt Ziel heißt oder Neujahrsvorsatz oder ein Lebensprojekt oder was auch immer, das sei, ist egal. Aber einfach, dass ich für mich etwas festhalte und nicht einfach nur so weitermache, sondern festhalte und mir überlege, was muss ich tun, dass sich Dinge in meinem Leben verändern. Ich habe dich gefragt, was musst du tun? Und jetzt können wir nochmal die Folie haben, die Folie 9. Was ist es für dich, das deinen inneren Menschen erneuert? Was braucht es, dass du die Dinge dann so lebst, dass sie für dich richtig sind? Es geht um dich, es geht um deinen inneren Menschen. Es geht nicht darum, irgendein Muster zu erfüllen, sondern für dich einen Weg zu finden, dass dieser innere Mensch an Kraft und Ausmaß gewinnt. Was ist dein erster, nächster Schritt, um dein Leben ins Positive zu verändern? Und ich möchte dich ganz praktisch einladen, im Januar mal ein Experiment einzugehen. 31 Tage. 31 Tage, die sind überschaubar, das ist nicht so viel. 31 Tage, dich zu fragen, was möchtest du in deinem Leben verändern und das konkret anzugehen. Das erste ist, überlege dir, an welchem Ort du in deiner Wohnung oder in deinem Haus, an welchem Ort du dir Zeit für deinen Retter nimmst. Und als zweites überlege dir, zu welcher Tageszeit du dir diese Zeit nimmst. Und es ist eigentlich verwunderlich oder auch ein bisschen erschütterlich, dass manche gute Vorsätze einfach schon daran scheitern, dass wir uns nicht Gedanken machen, wie wir sie praktisch umsetzen können. Wenn du sagst, ich möchte mehr beten, aber du weißt nicht, zu welchem Zeitpunkt und wo das passieren soll, dann wird es nicht funktionieren. Sondern die erste Aufgabe, die du dir selber stellen und dann klären musst für dich, ist das ganz Praktische. Wo sitze ich und lese die Bibel? Ich sitze bei uns im Wohnzimmer auf der Couch. Wo bete ich? Im Studierzimmer, auf unserem schwarzen Sessel. Wann mache ich das? Vormittags. Und wenn ich es vormittags oder morgens, wenn ich es nicht schaffe, mit allen guten Vorsätzen, es später am Tag zu machen, es wird mir nicht gelingen. Ich brauche mich nicht selber mehr anlügen. Ich bin alt genug, um zu wissen, es wird dann nicht mehr passieren. Also muss ich es für mich morgens machen, bevor ich nach unten ins Büro gehe. Sonst passiert es nicht. Und manche gute Vorsätze scheitern an ganz einfachen, praktischen Überlegungen. Wenn du für dich deinen Ort gefunden hast und die Uhrzeit, zu der du das tun möchtest, dann kannst du mal die inhaltlichen Fragen anschauen. Dann lade ich dich ein zu sagen, im Januar nehme ich mir 5 Tage Zeit, in der Bibel zu lesen. Jetzt sagt ihr, aber der Januar hat doch 31 Tage. Warum sollen wir nicht 31 Tage Zeit nehmen? Ich sage es euch ganz einfach. Ich war lange genug Business Coach, um zu wissen, dass von etwas, was man noch nie gemacht hat, zu perfekt machen, der Schritt ist viel zu groß. Viel zu groß. Das kriegt keiner hin. Aber wenn du bisher nur so Trial and Error, Versuch und Irrtum, heute lese ich mal Bibel, heute nicht, und du sagst dir jetzt, im Januar nehme ich mir 5 Tage Zeit und du kriegst das hin, dann hast du deine Bemühungen um 500% verbessert. 5 Tage ist ein riesen Gewinn, wenn du bisher kein System hast. Selbst 4 Tage. Wenn du das geschafft hast, kannst du ja im Februar mehr machen. Da hindert dich ja keiner dran. Aber sei realistisch, sonst wird dieser gute Vorsatz tatsächlich gleich zu einem Vorsatz, den wir nicht einhalten und wir sind enttäuscht. Also, wie viele Tage willst du dir tatsächlich bewusst Zeit nehmen mit dem Retter? Dann lade ich dich ein, im Januar dir ein Buch vorzunehmen aus der Bibel, das du liest. Das können von mir aus die Psalmen sein. mit 150 Kapiteln oder einer der großen Propheten. Aber wenn du bisher systemlos kreuz und quer liest, lade ich dich ein, eher mal mit Philemon anzufangen oder Kolosser, überschaubar, kriege ich hin. Kann ich auch noch am 31. Januar schnell durchlesen, falls ich bis dahin noch nichts gemacht habe. Setzt euch Ziele, die erreichbar sind. Und alles, was mehr ist, als ihr bisher tut, muss man erst mal hinbekommen. Und dann nimm dir Zeit, einfach mal wirklich da zu sitzen und nichts zu tun. Einfach auf Gott zu hören, Jesus zu sagen, jetzt bin ich da, komm und verbring du jetzt mit mir die Zeit. Und dann fang vielleicht an, auch ein Gebetstagebuch zu führen. Ich habe mittlerweile eine Gebets-App auf meinem Smartphone, wo ich mir meine Gebetsanliegen einschreibe. Einfach irgendetwas, was dir hilft, um einen nächsten Schritt zu machen, dass dein innerer Mensch tagtäglich erbaut wird. Der Teil von dir, der nicht vergeht, sondern der bleibt. Und hier gibt es kein richtig und kein falsch, ihr Lieben. Es ist allein deine Entscheidung. Und wenn du dich entscheidest, nichts zu tun, dann ist das auch deine Entscheidung und die ist okay. Aber wenn du sagst, ich möchte etwas verändern, dann halt es fest. Dann schreib es dir auf. Dann wirklich heute noch hinsetzen und sich kurz Gedanken machen und es irgendwo fixieren und zu sagen, okay, ich packe mal den Januar 2019 mit 31 Tagen an und ich mache mal etwas anders, als ich das bisher mache. Und vielleicht gibt es ja dann im Februar oder schon Mitte Januar mal ein paar Geschichten von euch, die sagen, hey, ich bin das angegangen, ich habe das versucht, ich habe das und das erlebt. Das wäre doch ermutigend, wenn wir sehen, wir sind gemeinsam unterwegs und gehen Schritte. Ihr Lieben, Zeit mit dem Retter kann so viel verändern. Zeit mit dem Retter, das hat so eine große Kraft, das ist so eine Kraftquelle. Das könnte so viel in deinem Leben zum Positiven verändern. Oder um es mit den Worten von Paulus zu sagen, wir lesen nochmal die Epheserstelle. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Was für ein tolles Gebet. Was für ein Zuspruch Gottes. Was für Möglichkeiten in der Gemeinschaft mit Gott tagtäglich zu leben. Seid gesegnet. Amen.